Kritische Situationen müssen nicht eskalieren. Doch die meisten reagieren aus ihrem Autopiloten heraus. Entweder spontan, emotional, mit entsprechendem Gesichtsverlust und mit einem Scherbenhaufen. Oder sie sprechen Themen erst gar nicht an, weil sie nämlich Angst davor haben, dass es eskaliert. In dieser aktuellen Podcast-Folge gibt es 6 pragmatische Tipps, um kritische Themen klar anzusprechen, ohne die Beziehung zu gefährden. Hallo und herzlich willkommen zum Leadership Onboarding Podcast. Sie sind Führungskraft und stehen vor einem Führungswechsel, eventuell bei einem neuen Unternehmen. Oder es ist vielleicht Ihre erste Führungsrolle. Dann sind Sie hier richtig. Hier dreht sich nämlich alles darum, die ersten Monate in Ihrer neuen Führungsrolle smart und wirksam zu gestalten. Falls Sie sicherstellen wollen, dass Ihnen die ersten Monate in der neuen Führungsrolle gut gelingen und Sie mit einem professionellen Sparringspartner arbeiten möchten, buchen Sie gerne direkt auf meiner Website einen Termin für ein Erstgespräch. Und nun wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Neu in der Führungsrolle. Wenn ich das jetzt anspreche, dann kippt vielleicht alles. Vermutlich kommt einigen von Ihnen dieser Gedanke oder auch diese Aussage bekannt vor. Willkommen im Club der netten Konfliktvermeider. Das waren meine Einstiegssätze letzte Woche in einem LinkedIn-Post und darauf bekam ich einige Fragen zum Thema Konfliktmanagement gestellt. Ich dachte mir, es ist ein gutes Thema, um es mal hier in meinem Newsletter aufzugreifen und nochmal auf die einzelnen Punkte näher einzugehen. Ja, das klassische Dilemma der sogenannten Netten, der netten Menschen. Wir alle kennen nette Menschen. Vielleicht gehören Sie auch zu den netten Menschen. Je nachdem, wie ausgeprägt nett jemand ist, beziehungsweise wie ausgeprägt die Harmonieorientierung ist, umso mehr ist das Bedürfnis da, dass sich alle gut vertragen, dass niemand aneckt und Sie schon gar nicht. Es ist das A und O, dass Sie gemocht werden. Und kritische Themen werden am liebsten gar nicht angesprochen. Sie wollen Harmonie und merken gleichzeitig leider häufig nicht, dass das Schweigen die Dinge oft mehr aufheizt, als die Themen einfach direkt anzusprechen. Und diese Vermeidung ist so ähnlich, wie wenn Sie Rechnungen aufstapeln. Kurzfristig scheinen sie irgendwie glücklicherweise verschwunden zu sein. Aber irgendwann fallen sie einem ziemlich schwer auf die Füße. Die gute Nachricht ist, Konflikte müssen nicht eskalieren. Klarheit schaffen geht auch ohne Drama. Das ist ja die große Sorge der netten Menschen, dass es sofort eskaliert. Aber das muss es nicht. Wenn man einiges beachtet und vor allen Dingen, wenn man sich gut vorbereitet und ein bisschen Übung gehört natürlich auch dazu. Hier einmal 6 pragmatische Tipps. Erstens, frühes Ansprechen. Ja, ich gehe auch hier davon aus, dass den meisten das bewusst ist, wie es dann in der Praxis ausschaut. Bei Ihnen oder bei anderen, die Sie kennen, ist dann nochmal eine andere Sache. Frühes Ansprechen. Je kleiner die Angelegenheit noch ist, desto leichter lässt sie sich klären. Im Alltag bedeutet früh ansprechen, dass man Irritationen, Störungen, Missverständnisse eben nicht Wochen, Tage lang, Monate lang mit sich herumschleppt. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter wiederholt zu spät in Meetings erscheint, dann ist es nicht nur angebracht, sondern es ist wichtig und es ist auch leichter, schon nach dem zweiten oder dritten Mal ein kurzes Gespräch zu führen, anstatt es erst nach Wochen zu tun, wenn sie bereits innerlich ziemlich genervt sind oder auch gereizt, weil das schon so häufig passiert ist. Und wie gehen Sie dann am besten vor? Ja, einfach direkt und kurz ansprechen, ohne Umschweife und natürlich im 1:1, im 1:1. Beispielsweise, mir ist aufgefallen, dass du öfter zu spät ins Meeting kommst. Was ist los? Das ist sicher eine der kürzesten Formen. Es geht auch anders. Wer hier entsprechende Lektüre sucht, um sich dazu Wissen anzueignen, ansonsten natürlich gerne mit mir arbeiten, aber wer sich entsprechende Lektüre sucht, um sich dazu Wissen anzueignen, dem empfehle ich unter anderem den Klassiker von Friedrich Glasel. Und zwar das Konfliktmanagement. Hier beschreibt er in diesem Buch, dass das rechtzeitige Ansprechen verhindert, dass man eben in weitere Eskalationsstufen eintritt. Ich habe mich auch mit dieser Literatur natürlich von ihm beschäftigt und nicht nur mit seiner Literatur. Ich habe auch bei ihm ein Training vor vielen Jahren besucht. Lesen ist gut und hilft, allerdings muss ich ganz klar dazu sagen, bei einigen Themen, und das gilt auf jeden Fall auch beim Konfliktmanagement, ist ein Training, sind Vorträge oder eben Einzeltraining, Gruppentraining, ist ein Coaching unbedingt wichtig und für eine solche Kompetenz aus meiner Sicht das Nonplusultra. Zweitens, Person und Verhalten gilt es zu trennen. Was heißt das? Verhalten kritisieren, nämlich das, was passiert ist, aber gleichzeitig beziehungsorientiert bleiben, also zugewandt zur Person bleiben. Das gelingt bekanntlich vielen nicht so leicht, aber genau diese zwei Ebenen sind sehr wichtig und die gilt es zu unterscheiden. Es ist, glaube ich, hilfreich, wenn man hier auch entsprechend eine Lektüre zu sich führt und natürlich auch hier wiederum, wenn man entsprechend das trainiert. Ich nenne jetzt mal einen Klassiker und vielleicht kommt Ihnen der auch bekannt vor. Du bist unzuverlässig. Das ist eine Du-Botschaft, anklagend, in der Wirkung verletzend für viele und spricht direkt die Person an. Ja, das kann schon mal rausrutschen, ne? Wenn man vielleicht schon zu lange gewartet hat und sprichwörtlich die Zündschnur reißt. Auch mir kann das passieren, wenn ich nicht aufpasse. Das kann allerdings nur dann passieren, wenn ich auch hier zu lange gewartet habe und es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Deshalb muss man sehr darauf achten, wenn es Werte gibt, die Ihnen wichtig sind, insbesondere dann, achten Sie darauf, dass Sie rechtzeitig, frühzeitig denjenigen zu verstehen geben, welchen Effekt es auf Sie hat. Du bist unzuverlässig, bist anklagend und auch eher verletzend, wirkt sehr generalisierend und sagt de facto nicht wirklich aus, um was es geht, auch wenn das die meisten ja glauben. Aber diese Aussage ist eben nicht hilfreich. Mir ist aufgefallen, dass der Projektbericht zweimal oder dreimal nicht pünktlich kam. Das wäre eine andere Aussage und damit würde man genau dasselbe aussagen, aber der Effekt ist eben anders. Ich beschreibe damit glasklar das Verhalten, ich kritisiere das Verhalten, aber, und darum geht es, ohne die Person in Frage zu stellen. Im Alltag bedeutet das, Kritik so zu formulieren, dass diese für die andere Person annehmbar ist, dass sie akzeptiert werden kann, dass es die Möglichkeit gibt, für die Person auch darüber zu reflektieren. Wie geht das? Beobachtbares Verhalten als Ich-Botschaft benennen. Also das wäre jetzt der, ich sage jetzt mal, die geeigneteste Struktur dafür. Und diese Struktur besteht aus drei Ebenen. Das heißt also, die erste Ebene ist eine Ich-Botschaft formulieren, in der Sie ein Verhalten beschreiben, das Sie beobachtet haben bzw. wahrgenommen haben. Beispielsweise, ich habe gesehen oder ich habe wahrgenommen, dass du gestern XY gemacht hast. Der zweite Schritt ist die Beschreibung der Wirkung bzw. den Effekt zu beschreiben. Das hatte bei mir den Eindruck hinterlassen, das oder das führte bei mir dann dazu. Und der dritte Schritt im Anschluss beschreibt den Wunsch bzw. die Erwartung, die Sie an die andere Person haben. Das ist aus meiner Sicht die beste Methode, die es gibt, um ein, ja, um ein annehmbares Feedback zu geben. Aber auch hier, es gilt nicht, dass alle Methoden und alle Strukturen wie diese jetzt für jeden Kontext und jede Situation geeignet sind. Und natürlich, Sie ahnen es wahrscheinlich, dieses Prinzip muss geübt sein. Die wenigsten können das von einem Moment auf den anderen. Ich trainiere daher meine Kunden auch darin, wie sie diese Art Feedback geben können. Und die beste Art, dies zu trainieren, ist in Simulation. Woher stammt dieses Konzept, also dieses Konzept, Person und Verhalten zu trennen? Die Grundlage dafür ist unter anderem die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, der ja unter anderem den Unterschied zwischen Beobachtung und Bewertung macht bzw. fordert. Und ansonsten würde ich auch ganz grundsätzlich das Harvard-Modell empfehlen. Ist ja auch ein Klassiker und für Konfliktmanagement-Methoden immer geeignet. Dritter Punkt ist das Fragen stellen, verstehen wollen, was ist die Perspektive. Viele Führungskräfte meinen, sie müssten immer und sofort eine Antwort parat haben. Allerdings braucht es ja auch erstmal ein Verständnis davon, um was geht es denn tatsächlich? Haben Sie tatsächlich verstanden, um was es in der jeweiligen Situation ging? Kennen Sie die Wahrnehmung der beteiligten Person oder der einen Person? Ist ja die Frage, um wie viele Personen geht es? Fragen öffnet Türen. Das ist nichts Neues und es braucht erstmal ein gewisses Grundverständnis für die jeweilige Situation. Überraschend ist für mich häufig, wie wenige Menschen die Kompetenz des Fragens beherrschen und wie wenige überhaupt dazu bereit sind, Fragen zu stellen. Wenn ich mir mal die ganzen Monologredner anschaue, ob im Sales, ob Führungskräfte, Geschäftsführer, Beraterkollegen, muss ich auch klar sagen, und sonstige, die es da draußen gibt. Ich meine natürlich nicht alle, aber ich habe da schon so einige erlebt, da wünsche ich denjenigen nur, dass bei dem einen oder anderen mal der Groschen fällt. Wer Monologe führt, zeigt nicht, dass er Verständnis hat oder haben will und hat in der Regel nicht unbedingt verstanden, um was es tatsächlich geht. Hier mal ein kleines Beispiel aus der Praxis. Also ein Mitarbeiter wirkt beispielsweise passiv in einem Teammeeting. In der Regel schweigt er, beteiligt sich nicht aktiv in Diskussionen und spricht nur dann, wenn er tatsächlich direkt angesprochen wird. Jetzt statt vielleicht vorschnell zu urteilen mit dem Gedanken, dieser Mitarbeiter ist unmotiviert, kann man ja diesen Mitarbeiter einfach mal direkt im 1:1 ansprechen. Ja, ich nehme wahr, dass du dich zurückhältst und erst dann Beiträge gibst, wenn ich dich auch direkt anspreche. Ich möchte gerne verstehen, woran es liegt. Wäre eine Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten. Also konkretes Vorgehen, offene Fragen stellen, offene W-Fragen stellen, nachhaken, Interesse an der Person zeigen. Und wer sich für das Thema lösungsorientiertes Fragen interessiert, dazu gibt es mittlerweile einen sehr großen Fundus an Literatur. Also damit sind Sie sicher gut beschäftigt, wenn Sie damit mal anfangen wollen. Beispielsweise Coaching for Performance von Whittemore. Ich selbst habe lösungsorientiertes Fragen und systemisches Fragen natürlich, zirkuläres Fragen und so weiter, sowohl in meiner systemischen Ausbildung gelernt, aber auch im NLP Master. Das ist eine Grundausbildung, die man sowohl im Practitioner als auch Master macht. Und natürlich auch in meiner systemischen Coach-Ausbildung. Und ich habe auch den Eindruck, dass das einige Wirkung nicht nur auf mich hatte, sondern auch auf andere. Lösungsorientierte Fragen erhöhen ganz grundsätzlich die Eigenverantwortung und die Selbstreflexion. Deshalb ist das eine Waffe, eine große Waffe, ja, ist es auch. Es ist eine mächtige Waffe, ein mächtiges Werkzeug. Viertens, konkretes Adressieren. Keine schwammigen Formulierungen, kein Herumlavieren, sondern klare Worte. Ja, ich weiß, für die Netten ist das manchmal ganz schwierig in kritischen oder vermeintlich kritischen Situationen. Die Frage ist ja, ist tatsächlich etwas kritisch oder wird es nur so wahrgenommen oder ist es einfach nur das eigene Kopfkino, was sich etwas zurecht konstruiert hat? Auch das sind Themen, die kann man einfach aus der Welt schaffen, wenn man sich diese Themen einfach mal genauer anschaut. Konkretes Adressieren im Alltag bedeutet das genau das, keine Wischiwaschi-Formulierungen zu verwenden, wie beispielsweise, ja, man könnte ja mal darüber reden, dass, ja, wir können ja mal irgendwann oder demnächst bei einem Team-Meeting das Thema mit aufnehmen. Also wir können irgendwann oder man und so weiter. Der Klassiker, ja, das sollten wir mal drüber nachdenken. Damit sagen Sie einfach gar nichts aus. Also stattdessen klare Worte, klare Ansagen, verbindliche Ansagen. Es geht hier auch ganz klar um das Thema Verbindlichkeit zeigen. Klare Verantwortungsübernahme. Mir ist aufgefallen, dass Max im Kundengespräch unstrukturiert wirkte und dem Kunden keinen Raum gegeben hat. Lass uns das gemeinsam nächste Woche mit ihm im Meeting besprechen. Okay, einfach klare Worte und natürlich auch zeitlich definiert. Also die smarten Kriterien müssen hier auch noch beachtet werden. Wie geht man da dann vor? Konkretes Vorgehen, den Sachverhalt und die Situation einfach klar benennen. Und ganz wichtig, konkret das Beispiel oder konkret die Beispiele anführen, um die es geht. Nicht drumherum reden. Auch hier gilt natürlich, Vorbereitung ist wichtig. Vage Sprache hinterlässt Unklarheiten. Konkrete Beispiele, konkrete Worte geben Orientierung und sind einfach auch klar in der Wahrnehmung. Ich bin ein Fan von Paul Watzlawick. Lesen Sie unbedingt, bitte, falls Sie es noch nicht gemacht haben, die Anleitung zum Unglücklichsein. Gehört jetzt zwar nicht zu unserem Thema hier, aber es ist eine Musslektüre aus meiner Sicht. Watzlawick betont übrigens, dass klare Botschaften, natürlich, wie kann es anders sein, Missverständnisse reduzieren und damit definitiv Konflikten vorbeugen. Kommen wir zum fünften Punkt. Mehr Zuhörer sein als Redner. Nicht überraschend, nur wer zuhört, bekommt auch Informationen. Geht ein bisschen in die Richtung, die wir eben schon hatten. Eine Führungsrolle zu haben, bedeutet nicht, die größte Redezeit zu belegen. Ich weiß aus Erfahrung, mit vielen Extrovertierten und natürlich insbesondere mit den Monologrednern, dass es für diese häufig unfassbar ist, was es für eine Herausforderung darstellt, einfach mal entschuldigen Sie den Ausdruck, aber einfach mal die Klappe zu halten. Aber das trifft es nun mal ganz gut. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie schwer das für manche ist. Ich hatte einen Bereichsleiter vor, ja, also noch nicht so lange her. Ich hatte einen Bereichsleiter eines DAX-Konzerns, der mich um eine Zusammenarbeit gebeten hatte, weil er sich nach 20 Jahren entschlossen hatte, das DAX-Unternehmen zu wechseln und zu einem anderen großen Konzern zu gehen. Ja, beachtlich, war, ist ja auch mutig. Aber dem war nicht im Mindesten bewusst, wie viel Redeanteil er hat und dass er unfassbar im Monologisieren war. Es war ihm tatsächlich nicht bewusst. Er wusste, dass er eine talkative person ist, also sehr kommunikativ. Aber welche Wirkung das tatsächlich auf andere hat und welche verschiedenen Stufen es darüber hinaus gibt, das war natürlich einer der Aspekte, die wir auf der Agenda hatten. Und wir hatten ordentlich mit dem Thema zu arbeiten, damit er nicht alle seine neuen Mitarbeiter und Teams komplett überfährt. So, was heißt das konkret? Was macht man da am besten, um mehr Zuhörer zu sein als Redner? Da geht es darum zu verstehen, was Pausen sind, Atempausen. Dass diese Atempausen nicht nur für einen selbst gut sind, sondern eben auch für andere. Und diese Pausen muss man aushalten können. Und auch hier gilt, wie bei allen hier, natürlich vorbereiten, üben, üben und nochmal üben. Aktiv zuhören gehört dazu. Paraphrasieren, Rückfragen stellen und wirklich im Moment zu sein und wirklich zuzuhören und nicht gleichzeitig bereits einen anderen Text im Gehirn vorzubereiten. Und ja, es heißt natürlich auch, wenn etwas im Dialog vielleicht nicht ganz klar ist, Fragen zu stellen. Habe ich dich richtig verstanden, das und so weiter. Dieses Vorgehen zeigt Respekt und es gibt den notwendigen Raum, um die tatsächlichen Bedürfnisse und verschiedene Perspektiven auch wahrzunehmen und zu verstehen. Und ergänzen will ich hier auch noch, genau für diesen Typus Extrovertiertheit und Neigung zum Monologreden ist es immens wichtig, viel wichtiger als für alle anderen, unbedingt jedes Gespräch bzw. Meeting vorzubereiten in der Struktur und was den eigenen Redepart betrifft. Auch hier, es gibt natürlich zahlreiche wertvolle Literatur zum Nachlesen, unter anderem das Active Listening von Carl Rogers. Und ja, alles andere ist, wie bereits erwähnt, Übung, Übung und nochmal Übung. Dann kommen wir zum sechsten und letzten Punkt, Beziehung wahren. Ja, das Wichtige ist ja uns allen und den Netten ganz besonders, dass auch nach einem kritischen Gespräch die Beziehung immer noch intakt ist. Viele unterschätzen das, wie wichtig das ist und wie wichtig es ist, auch das auf eine bestimmte Art und Weise zu signalisieren in einem Gespräch, dass die Beziehung davon nicht gestört wird. Ja, das gilt übrigens auch für Ihre privaten Beziehungen. Es ist häufig ein wirklicher Killer für private Beziehungen, wenn das nicht klar ist bei kritischen Gesprächen, dass die Beziehung davon nicht gestört wird. Außer, also Sie wollen das so. Ne? Und das ist nochmal ein anderes Thema. Also Beziehung wahren. Auch nach einem kritischen Gespräch signalisieren, unsere Beziehung bleibt davon unbeschadet. Und nach einem kritischen Gespräch bewusst darauf achten, ein positives Signal zu geben. Zum Beispiel zu avisieren, dass man sich zu einem gemeinsamen Kaffee trifft oder auch einfach in irgendeiner Form ein Dankesignal schickt. Also im Konkreten heißt das nichts anderes, dass man eben nicht nur die Sachebene abhakt in einem Gespräch, sondern dass man ganz bewusst darauf achtet, wie gestalte ich die Beziehungsebene und zwar so, dass diese gewahrt bleibt und positiv und konstruktiv bleibt. möglich, beispielsweise mögliches Vorgehen. Ja, am Ende eines Konfliktgesprächs oder eines kritischen Gesprächs, muss man ja sagen, auch wirklich anzuerkennen, dass dieses Gespräch so stattgefunden hat. Danke, dass wir das so offen besprechen konnten. Für mich bist du ein wichtiger Teil des Teams. Das wäre jetzt beispielsweise ein Satz, den man sagen könnte an einen Mitarbeiter eines Teams. Ich habe viele neue Führungskräfte bei mir im Coaching, die interessanterweise sehr harmonieorientiert sind. Also ich glaube, ich habe schon, ja, ich weiß es gar nicht prozentsatzmäßig, aber es sind definitiv 50-60% sehr harmonieorientierte Männer wie Frauen, muss ich dazu sagen. Und die damit einhergehenden klassischen Herausforderungen liegen natürlich auf der Hand, wie wir sie ja eben auch schon bereits erwähnt haben. Und fast alle konnten anhand unseres Einzeltrainings, unseres Coachings mit den unterschiedlichsten Methoden, und man muss dann auch immer schauen, jeder Mensch ist anders. Ja, jeder Mensch braucht auch tatsächlich nicht immer dieselben Methoden, sondern unterschiedliche. Deshalb ist ja auch jedes Coaching, jedes Einzeltraining maßgeschneidert. Und jeder von ihnen oder fast jeder oder jeder hatte von ihnen gelernt, anders in der Rolle zu agieren und anders zu kommunizieren, nämlich mit Klarheit, ohne dabei Menschen vor den Kopf zu stoßen und dabei dann damit auch wirklich wirksam zu sein. Das kann man lernen, das ist kein Hexenwerk. Ich habe selten erlebt, und das möchte ich aber dennoch erwähnen, ich habe es erlebt, dass ich auch Führungskräfte begleitet habe, die das nicht für sich hingekriegt haben. Das ist zwar selten passiert, aber ich kann mich erinnern, dass das auch passiert ist, bei denen ihr Verhaltensmuster und ihr Charakter so stark zementiert war, dass sie nicht anders agieren konnten. Bei denjenigen, muss ich allerdings auch klar sagen, mussten wir auch die Frage stellen, thematisieren, reflektieren, sind diese denn tatsächlich geeignet für diese Führungsrolle, weil sie sich enorm aufgerieben haben. Denn es gab fast jede Woche irgendwelche kritischen Themen, die adressiert werden mussten. Vielleicht nicht aus dem Team resultierend, vielleicht Themen, die das Unternehmen betrafen, die den Markt betrafen und so weiter und so fort. Und wenn sich eine Führungskraft damit schwer tut, dann verliert sie permanent einfach nur Energie und dann kann sie nicht damit wirklich gut umgehen. Und ja, Sie merken wahrscheinlich schon, das ist alles andere als gut, und da muss man sich fragen, ob die Personen dann wirklich im richtigen Platz sind. So, das war's dann auch für heute, und ich möchte damit einfach noch abschließend sagen, ja, Führung heißt eben nicht kuscheln, nicht überraschend, sondern mit Klarheit zu steuern. Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie Impulse mitnehmen konnten. Und falls nicht, dann ist bestimmt das nächste Mal etwas für Sie dabei. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.